Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland muss im umkämpften Osten der Ukraine einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das russische Verteidigungsministerium räumte ein, dass das Militär die Stadt Liman aufgegeben habe. Zuvor hatte die Ukraine die Einkesselung tausender russischer Soldaten in dem strategisch wichtigen Ort gemeldet. Die Regierung in Kiew warf Russland zugleich erneut Angriffe auf Zivilisten vor. So seien in der Region Kharkiv 24 Menschen beim Beschuss einer Autokolonne getötet worden.
Die ukrainische Flagge auf ukrainischem Staatsgebiet in der Region Donetsk. Aufnahmen veröffentlicht von der ukrainischen Regierung. Nach eigenen Angaben ist es den Streitkräften gelungen, tausende russische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt Liman einzukreisen. Eine Entwicklung, die Präsident Zelensky gestern Abend andeutete. Wir haben beachtliche Ergebnisse im Osten unseres Landes. Darüber gibt es bereits genügend Informationen. Jeder hat gehört, was in Liman passiert. Das sind Schritte, die uns viel bedeuten. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, dass die eigenen Truppen Liman mittlerweile verlassen hätten. Wegen der Gefahr, eingekreist zu werden, wurden die Streitkräfte aus Liman an vorteilhaftere Positionen zurückgezogen. Damit verliert Russland eine weitere bedeutende Stadt in einer der vier illegal annektierten Regionen und zugleich einen wichtigen Transportknotenpunkt. In der Region Kharkiv wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 24 tote Zivilisten in Fahrzeugen gefunden. Den Ermittlungsbehörden zufolge seien sie bei ihrer Flucht aus Kupjansk vergangenen Sonntag durch russischen Beschuss getötet worden. Die Fahrzeuge fuhren alle zusammen als ziviler Konvoi. Wir können sehen, dass es fast keinen Abstand zwischen den Fahrzeugen gab und offensichtlich wurden sie durch Schüsse angegriffen, weil man die Einschusslöcher sehen kann. Nach Angaben der Behörden sind mindestens 13 Kinder unter den Opfern.
Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat die westlichen Staaten davor gewarnt, sich von der russischen Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen einschüchtern zu lassen. Diese dürfe keinesfalls dazu führen, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlasse, sagte sie bei einem Besuch in der Republik Moldau. Im Anschluss reiste die Ministerin weiter zu politischen Gesprächen in die Ukraine. Lambrecht wollte dort unter anderem die baldige Lieferung eines deutschen Flugabwehrsystems bekannt geben.
Die Ministerin im Schutzbunker. Die Besprechung mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Reznikow musste wegen Luftalarms in den Keller verlegt werden. Am Mittag hatte Christine Lambrecht angekündigt, die Lieferung eines hochmodernen Flugabwehrsystems an die Ukraine vorzuziehen.
Jetzt wird in wenigen Tagen das hochmoderne Luftverteidigungssystem IRIS-T geliefert. Das ist ganz wichtig, dass hier abgewehrt werden kann. Und darüber hinaus geht es auch um Drohnenabwehr, ganz wichtig. Und da haben wir schon geliefert, aber wir werden jetzt da auch noch mal zusätzlich liefern.
Vier dieser je 140 Millionen Euro teuren IRIS-T-Systeme hat Deutschland der Ukraine bereits im Juni versprochen. Nun soll das erste direkt von der Industrie geliefert werden. Statt alter Sowjetpanzer hätte die Ukraine gerne deutsche Kampfpanzer und vor allem eine schnelle Aufnahme in die NATO. Heute ist es für die zivilisierte Welt wichtig, den gestrigen Antrag der Ukraine auf beschleunigte Mitgliedschaft in der NATO zu bewerten. Wir sind ja de facto schon Mitglieder, es fehlt nur noch die Bestätigung de jure. Diese Sichtweise teilt die Bundesregierung ausdrücklich nicht, trotz aller Bilder der deutsch-ukrainischen Eintracht.
Der heutige Blitzbesuch der Ministerin soll ein Zeichen sein, dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht. Gleiches gilt für die Zusage moderner Flugabwehrsysteme. Und doch sind die Meinungsunterschiede mit Händen zu greifen. Der gestrigen Forderung der Ukraine nach einer beschleunigten Aufnahme in die NATO erteilte die deutsche Seite heute eine klare Absage. Zu groß ist die Sorge, dass der Konflikt eskaliert, auch über die hiesige Schwarzmeerregion hinaus.
Aus der beschädigten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 tritt kein Gas mehr aus. Das teilte die Betreibergesellschaft mit. Die Leitung sei entweder leer oder Gas- und Wasserdruck hielten sich die Waage. Zum Leck in Nord Stream 1 gibt es keine Informationen. An beiden Pipelines waren Anfang der Woche vier Lecks entdeckt worden, mutmaßlich verursacht durch Sabotage. Viele Beschäftigte bekommen von heute an mehr Geld für ihre Arbeit. Der Mindestlohn steigt von jetzt 10,45 Euro auf 12 Euro die Stunde. Bundesarbeitsminister Heil sagte, von der Änderung würden mehr als 6 Millionen Menschen profitieren. Die Anhebung basiert auf einem bislang einmaligen politischen Beschluss. Normalerweise legt eine Kommission der Sozialpartner die Höhe des Mindestlohnes fest. Arbeitgeberverbände kritisieren die Anhebung daher als Eingriff des Staates in die Lohngestaltung. In Erfurt hat das Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit begonnen. Die Landeshauptstadt ist Gastgeber, weil Thüringen derzeit den Vorsitz im Bundesrat hat. Ministerpräsident Ramelow sagte, auch in diesen Zeiten müsse man feiern können. Die aktuelle Krise sei gestaltbar und lösbar. Bis Montag werden auf dem Fest insgesamt 120.000 Besucher erwartet. Mehr als 14 Monate sind seit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vergangen. Die Menschen stehen vor ihrem zweiten Winter und die Heizsaison hat begonnen. Vieles ist seit dem Hochwasser mit mehr als 180 Toten bereits erreicht. Straßen, Brücken, Häuser wurden saniert oder neu aufgebaut. Dennoch werden Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals noch weiterhin improvisieren müssen und Geduld brauchen.
Ach, guck mal hier, schön.
Familie Schulzki ist mit kleinen Fortschritten zufrieden. Das Fenster in ihrem denkmalgeschützten, 400 Jahre alten Haus ist wieder ganz. Ansonsten ist das Erdgeschoss gut 14 Monate nach der Flut noch immer unbewohnbar. Und das, was im zweiten Winter nach wie vor besonders fehlt, hing einmal hier die Gastherme.
Wir warten schon Monate drauf. Wir haben ganz viele Schwierigkeiten gehabt, einen Installateur zu finden. Man wird eingeschoben bei den Handwerkern, dann ist Material nicht da.
Der Wiederaufbau der Wärmeversorgung an der Ahr ist lange nicht abgeschlossen. Viele Gemeinden wie Marienthal setzen auf ökologische Lösungen. Hier entsteht für das Dorf ein Nahwärmenetz mit zentraler Holzpelletheizung. Der Nachbarort Altenburg will bald Wärme aus dem Boden per Bohrung gewinnen. Doch die sogenannte Zeitenwende samt Energiekrise macht das nicht einfacher.
Einen Meter Bohrung vor der Zeitenwende lag noch unter 100 Euro. Im Moment sind wir zwischen 140, 160 Euro. Bis wohin gehen wir noch? Ja? So, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir in absehbaren Zeiten auch viele Projekte nicht realisieren können.
Familie Schulzki muss mit diesem Elektroheizkörper im ersten Stock ihres Hauses durch den Winter kommen. Und auch der Strom ist jetzt deutlich teurer als gedacht.
In Brasilien beginnt morgen die Präsidentenwahl. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten sind der rechtsextreme Amtsinhaber Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Lula da Silva. Lula regierte von 2003 bis 2010 und war wegen eines Korruptionsskandals 18 Monate inhaftiert. Bolsonaro hatte bereits im Vorfeld angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten, sollte er verlieren.
Sie formen den Finger zu einem L. L wie Lula da Silva, Brasiliens linker Ex-Präsident, der wieder an die Macht will, um Amtsinhaber Jair Bolsonaro abzulösen. Ich habe damals als Präsident den Menschen sehr viel mehr soziale Teilhabe ermöglicht. Anders als andere mache ich jetzt keine leeren Versprechen, sondern ich werde dieses Land wieder in Ordnung bringen. Lula führt in Umfragen, wohl auch, weil viele unzufrieden sind mit Bolsonaros Pandemiemanagement. Krankenhäuser waren kollabiert und Impfstoffe wurden mit Verzögerung bestellt. Dazu kommt die Amazonas-Zerstörung. Im September wurden die schlimmsten Brände seit 10 Jahren registriert. Bolsonaro habe die Umweltschutzbehörden geschwächt, kritisieren Experten. Der Schaden, den Bolsonaro beim Umweltschutz, der Gesundheitsversorgung und der Bildung angerichtet hat, ist nicht leicht umzukehren. Rückhalt hat Bolsonaro beim mächtigen Agrarsektor, der auch während der Pandemie zu den produktivsten in Brasilien zählte. Und auch bei vielen evangelikalen Freikirchen, deren Prediger machen während des Gottesdienstes offen Wahlkampf mit und für Bolsonaro. Wenn Sozialisten wie Lula diese Wahl beeinflussen wollen, dann werden auch wir unseren Einfluss geltend machen. Ich schulde meinem Volk Treue. Das Gute wird über das Böse siegen. Laut Umfragen liegt Bolsonaro deutlich hinter Lula bei einer Wahl, die so polarisierend ist wie kaum eine zuvor.
Das ganze Ausmaß der Schäden durch Hurricane Ian ist auch Tage danach nicht absehbar. In mehreren Bundesstaaten hat er schwere Verwüstungen verursacht. Mindestens 31 Menschen sind den Behörden zufolge ums Leben gekommen.
Myrtle Beach, South Carolina. Mit Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde traf Hurricane Ian gestern Nachmittag hier erneut auf Land. Straßen wurden überflutet, ein Pier brach zusammen, 500.000 Haushalte waren ohne Strom. Unterdessen wird in Florida nach und nach das Ausmaß der Schäden sichtbar. Nach Angaben der Behörden wird der Wiederaufbau zum Teil Jahre dauern. Versicherer rechnen mit Kosten von bis zu 47 Milliarden Dollar. 10.000 Menschen werden noch immer vermisst. Viele werden auf den Dächern ihrer Häuser vermutet. Andere wollen zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Besonders verwüstete Gebiete hat die Polizei aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Wir halten die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht. Denken Sie gar nicht erst an Plünderungen. Denken Sie nicht daran, Menschen auszunutzen, die in einer Notsituation sind. Am Wochenende soll sich Ian nach Berechnungen von Meteorologen über Virginia auflösen.
Zur Fußball-Bundesliga. Union Berlin bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer. Das Team von Trainer Urs Fischer verlor bei Eintracht Frankfurt mit 0:2.
Union Berlin in Rot hat die erste gute Aktion dieser sehenswerten Partie. Jordan Sebastian in der 11. Minute, auch wenn der Ball weit am Tor vorbeitrudelt. Anschließend übernimmt Frankfurt und geht nach starker Vorarbeit des Franzosen Kolumuani durch Mario Götze in Führung. Es läuft die 12. Minute. Die Gastgeber haben vor knapp 51.000 Zuschauern die besseren Chancen. Abschlüsse speziell in dieser ersten Spielhälfte. Pellegrini an die Latte. Der Treffer zum 2:0 ist eine herausragende Einzelleistung des Dänen Jesper Lindström, der nach Ballgewinn zwei Gegenspieler aussteigen lässt, in der 42. Minute vollendet. Erstmals kassiert Union Berlin in dieser Saison zwei Gegentore. Ab der 69. Minute muss Eintracht Frankfurt in Unterzahl spielen nach Foul und der gelb-roten Karte gegen Kolumuani. Union Berlin hat zwar noch gute Abschlüsse, aber Frankfurts Torhüter Kevin Trapp pariert mehrfach überragend.
Union Berlin verliert und Borussia Dortmund verpasst trotzdem den Sprung an die Tabellenspitze. Dabei geht der schwarz-gelbe BVB nach einer guten halben Stunde durch Julian Brandt in Führung. Sehenswertes Tor nach einer starken ersten Hälfte für die Dortmunder. Aber Köln bleibt mutig, hält dagegen wie eigentlich immer. Kainz, 1:1, der FC ist wieder dran und legt nur 3 Minuten später nochmal nach. Tigges nach der Ecke, auch ohne Anthony Modest kann Köln Kopfballtore. Modest bleibt bei Dortmund blass, dafür trifft Ljubicic knapp 20 Minuten vor dem Ende zum 3:1 für den FC. Die Borussia ohne den grippekranken Mats Hummels defensiv durcheinander, am Ende reicht es nur noch zum Anschlusstreffer durch ein Eigentor. Benno Schmitz angeschossen von Tom Roth, Köln feiert die verdiente Überraschung gegen Dortmund.
Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Bochum 4:0, Freiburg-Mainz 2:1, Wolfsburg-Stuttgart 3:2. Im Spiel Bremen gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 5:1. Bereits gestern besiegt München Leverkusen mit 4:0. Morgen trifft dann noch Hertha BSC auf Hoffenheim und Schalke empfängt Augsburg. Die Tabelle: Union Berlin trotz der Niederlage Spitzenreiter vor den punktgleichen Freiburgern. München auf Rang 3, dann Dortmund und Frankfurt. Köln ist Siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Mainz vor Bremen, Augsburg und Wolfsburg. Stuttgart auf dem Relegationsrang, dahinter Leverkusen und Bochum. Und hier jetzt die Gewinnzahlen vom Samstagslotto: 1, 3, 19, 37, 43, 49, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Oktober.
Auch morgen bringt uns das Tief bei Island ungemütliches Wetter, dem Alpenrand auch unwetterartige Regenfälle und dort gibt's entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Im übrigen Land in der Nacht hier und da Schauer, in Küstennähe einzelne Gewitter. Morgen im Norden und Osten mal Wolken, mal Sonne und stellenweise Schauer, an der Ostsee ein paar Gewitter, dazu windig. Im Süden und Südwesten zum Teil länger anhaltende, an den Alpen weiterhin ergiebiger Regen, später wird es im Norden freundlicher. Im Bergland heute noch teilweise nur einstellige Werte, sonst 10 bis 14 Grad. Am Alpenrand morgen knapp über 10, im Breisgau um 20 Grad. Am Montag lässt der Dauerregen an den Alpen nach und von Südwesten wird es freundlicher. In den folgenden Tagen nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder vielerorts recht freundlich und es wird wärmer.
Um 23.15 Uhr gibt es diese Tagesthemen. Deutschland beschleunigt Waffenlieferungen an die Ukraine. Reicht das? Fragen von Ingo Zamperoni an Verteidigungsministerin Lambrecht. Und Land unter in Florida, warum der Klimawandel die Hurrikansaison verschärft. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.